Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel The Legend of Zelda: A Link to the Past. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-Adventure für das SNES, welches von Nintendo EAD entwickelt worden ist und auch durch Nintendo an sich veröffentlicht wurde. Im ersten Schritt schauen wir uns dann einmal den Hintergrund näher an. Aufgrund des Titels Zelda wurde ja angenommen, dass der Held in dem Spiel auch Zelda ist. Allerdings ist der Held im Spiel Link. Und inzwischen gibt es zu diesem Helden bzw. zu dieser Spieleserie eine ganze Menge an offiziellen Dingen, Geschichten, Fanfiction, Spieleableger, teilweise auch Klone und Homebrew-Spiele gehören unter anderem dazu. Wir wollen hier ein wenig näher die Welt kurz beleuchten. Die Hylianer an sich sehen recht menschenähnlich aus. Das Einzige, was sie in dem Sinne abgesehen von ihren psychischen und körperlichen Kräften unterscheidet, sind ihre langen Ohren, denen nachgesagt wird, dass sie die Botschaften der Götter hören können. Sie wurden in der gesamten Welt geschätzt, teilten dann auch ihr Wissen mit den Menschen, jedoch ging da vieles mit der Zeit verloren. Und es gibt aus diesen alten Zeiten noch Artefakte. Allerdings müssen, was diese Artefakte angeht, die Menschen, die sie finden, beziehungsweise die Lebewesen, die sie finden, ihrer würdig sein, um sie zu benutzen. Es gibt das Buch der Modora, welches erlaubt, die Sprache beziehungsweise die Schrift der Hylianer zu entziffern. Und genau aus diesen Schriftrollen soll auch überliefert sein, wie man das Tor zum Goldenen Land erreicht. Das Tor zum Goldenen Land ist eine Legende, an das viele in Hyrule glauben. Und so sagt man, die Götter längst vergangener Zeiten liebten das Volk der Hylianer besonders und haben dementsprechend ihnen die Kräfte gegeben, die sie aktuell haben. Es wird überliefert, dass die mythischen Götter sich aus dem dichten Nebel hervortaten und das Land Hyrule geschaffen haben. Die Göttin der Kraft färbte dann die Berge rot mit Feuer und erschuf auch das Festland. Die Göttin der Weisheit hingegen brachte die Wissenschaft und ordnete die Natur. Dann gibt es noch die Göttin des Mutes, welche dann die Welt mit Leben besiedelte. Nachdem die drei Göttinnen dann fertig waren, das Land zu erschaffen, verließen sie die Welt und hinterließen auch ein Zeichen ihrer Stärke in dieser. Sie hinterließen die goldene Macht, beziehungsweise auch bekannt als das Triforce. Die goldene Macht bzw. das Triforce ist dann gewissermaßen mit der Stärke der Götter, die das Land erschufen, verknüpft. Sinn und Zweck des Ganzen war es, dass das Triforce in dem Sinne den Einwohnern helfen sollten. Und so haben sich dann viele aufgemacht, das goldene Land bzw. das Triforce an sich im goldenen Land zu finden. Und keiner kam zurück. Falls es dennoch jemanden gelingen sollte, dieses Artefakt der Macht zu finden und zu berühren, bekommt derjenige einen Wunsch erfüllt und je sehnlicher dieser Wunsch begehrt wird, desto stärker wird die Ausführung des Wunsches. Dabei ist es egal, ob derjenige, der das findet und berührt, gut oder böse ist. Wunsch ist in dem Sinne Wunsch. Da es mit der Zeit keiner gefunden hat, verging Jahr um Jahr und irgendwann bezweifelte man, dass es überhaupt existiert und das Ganze wurde eher zur Legende bzw. zum Teil auch vergessen. Irgendwann kam dann die Zeit, wo sich das Böse ausbreitete, denn einer der Suchenden, der vor Ewigkeiten aufgebrochen ist, um das Triforce zu finden, kam zurück. Es handelt sich hierbei um den Antagonisten im Spiel, der Dieb Ganondorf Dragmire. Er hatte das goldene Land gefunden, beziehungsweise das Triforce, und wünschte sich die Weltherrschaft. Und aufgrund dessen wurde er dann vom Dieb Ganondorf Dragmire zum Monster Ganon, König des Bösen. Der König von Hyrule schickte seine 7 weisen Männer und die Ritter von Hyrule, um das Tor zum goldenen Land zu versiegeln, beziehungsweise das Böse zurückzuschlagen. Die Weisen erschufen für das Aufhalten des Bösen ein Siegel und die Ritter sollten währenddessen all die bösen Monster und ähnliches zurückschlagen. Das gelang auch und es folgte eine Zeit des Friedens, bis dann nach einiger Zeit das Böse erneut über das Land hineinbrach. Ja, das Böse strömte über das Land und dementsprechend tauchte auch ein Fremder auf mit dem Namen Aghanim. Dieser behauptete, dass es darauf zurückzuführen sei, dass es sich hierbei um eine fremde Art der Magie handelt, der das Böse begünstigt, und daraufhin wurde er zum Berater des Königs. Es wurden dann mit der Zeit Gerüchte laut über Experimente und böse Machenschaften dieses Fremden, und auch der König war nicht mehr wiederzuerkennen in seinem Verhalten. Ja, nach und nach mit der Zeit benahmen sich immer mehr Haiula merkwürdig, und es verschwanden auch 6 junge Mädchen, die eines gemeinsam hatten: sie waren Nachfahren der 7 Weisen, die damals das Böse versiegelt haben, beziehungsweise das Siegel an sich schufen. Die 7. im Bunde ist Prinzessin Zelda, und diese fürchtet nun auch, entführt zu werden, denn wie sich herausstellt, Aghanim ist im Bunde mit Ganon. Und ihr gemeinsames Ziel ist es, das Siegel am Tor zum Goldenen Land zu brechen, um erneut ihre Terrorherrschaft beginnen zu können. Und damit kommen wir zur Geschichte.
Und wie immer beginnen wir damit der Geschichte der beteiligten Firmen. Da haben wir ja einmal Nintendo EAD, Entertainment Analysis and Development, und das war die Bezeichnung eines Entwicklungsteams bei Nintendo. Und die wurden damals, bevor sie so hießen, hießen sie Nintendo R&D4 und wurden von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka geleitet und später dann mit Nintendo SPD zu Nintendo EPD zusammengelegt. Nintendo hat hier natürlich nicht nur die Funktion als Entwickler wahrgenommen, sondern auch als Publisher. Und gegründet wurde Nintendo von Fusajiro Yamauchi in Kyoto, und zwar 1889. Und sie haben halt japanische Spielkarten in hoher Qualität verkauft und auch später Spielzeuge und erste elektronische Spiele. Und 1980 wollte man dann so ein bisschen die Richtung wechseln, und man kam dann halt nach Rückfrage bei den Spielzeugdesignern dazu, Arcade Games zu entwickeln. Und mit Donkey Kong gelang dann 1981 ein ziemlich großer Hit. Der Rest ist dann, wie man so schön sagt, Geschichte. Nintendo hat halt angefangen, dann irgendwann auch Heimkonsolen zu entwickeln, das Famicom, dann das NES, die westliche Variante davon, und dann weitere Konsolen wie das Super Nintendo, den Game Boy und auch das Nintendo 64 und auch die modernen Konsolen wie die Wii-Serie oder jetzt die Switch, die aktuell ja gerade auf einen Nachfolger zusteuert. Und natürlich, Nintendo hat sehr, sehr viele Serien, die sehr bekannt sind. Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid und natürlich auch Pokémon. Und damit kommen wir zur Geschichte des Spiels A Link to the Past. Und Zelda gehörte wie Mario eigentlich immer zu einer neuen Konsole. Das heißt, wenn eine neue Konsole von Nintendo herauskommt, erhalten wir meist auch einen neuen Zelda-Teil. Nicht unbedingt mit dem Veröffentlichungsdatum der Konsole, aber dort gilt immer so die Devise, dass die Spiele halt dann herauskommen, wenn sie fertig entwickelt sind. Als man damals das Super Nintendo fertiggestellt hatte, wollte man natürlich die Leistungsfähigkeit dieses Stück Hardwares zeigen und hat dann halt so Sachen wie F-Zero, Pilot Wings gezeigt, auch mit dem ganzen Mode 7 Dingen, die dann halt so ein bisschen auch das Ganze beeindruckt hat. Für The Legend of Zelda musste man sich dann aber erstmal was Neues entdecken, weil halt das Spiel an sich halt immer ein bisschen unterschiedlich ist. Also die Teile haben sich damals doch noch sehr stark entwickelt und auch immer wieder neu erfunden. Und man muss dazu auch natürlich sagen, dass die Spiele damals auch an den Limitationen der Hardware entsprechend gearbeitet haben, sodass man heutzutage dann, beziehungsweise aus Sicht damals heutzutage dann für Super Nintendo halt wesentlich mehr machen konnte. Während der Entwicklung wurden dann viele Dinge neu gedacht und auch angepasst an die neue Hardware, die neuen Gegebenheiten. So kann Link sich zum Beispiel diagonal bewegen und nicht nur in die 4 Himmelsrichtungen, und hat dann auch neue Dinge für die Steuerung sich ausdenken müssen, zum Beispiel im Kampf. Und hier gab es dann auch schon Überlegungen, nicht nur mit Schwert und Schild kämpfen zu lassen, sondern das Ganze auch entsprechend weiter zu machen und ein dynamischeres System einzubauen. Das hat man dann aber in späteren Zelda-Spielen erst eingebaut. Wenn man Zelda dann mit den alten Teilen vergleicht, dann ist es halt auch so, dass hier natürlich wesentlich mehr Farben benutzt werden konnten. Auch so Geschichten wie Parallax Scrolling, all das gibt es ja praktisch erst Stück für Stück dann auf der neuen Hardware. Und damit waren dann halt so Dinge möglich, dass halt Dinge im Vorder- oder Hintergrund passieren, oder Lichteffekte, die man halt so noch nicht realisieren konnte, waren dann damit möglich. Und die Designer haben dann natürlich auch eng mit den Hardware-Leuten zusammengearbeitet, beziehungsweise waren sich über die Hardware-Geschichten im Klaren, weil man da natürlich mit arbeiten musste. Und das Gleiche gilt auch für Sachen wie die Speichergröße. Und dann hat man auch halt sehr viel mit Kompression gearbeitet, um die entsprechende Modulgröße ja einzuhalten. Und man hatte dann auch Probleme bei der entsprechenden ja, Übersetzung. Da musste man halt auch entsprechend aufpassen, dass das dann nicht das Modul sprengt. Weil da gab es durchaus Pläne, ja die westlichen Versionen dann sozusagen mit einer größeren Cartridge auszuliefern und dann halt noch ein paar Verbesserungen einzubauen. Und hier ja war dann schon was die Celta-Serie so ein bisschen auszeichnet. Sie wurde halt ja zu früheren Terminen angekündigt oder es wurde zumindest gesagt, dass es da hätte sein können. Aber schlussendlich hat es dann alles ein bisschen länger gedauert, bis das Spiel sich entsprechend ja dann doch der Veröffentlichungsreife annäherte und man es dann entsprechend veröffentlichen konnte. Und hier sind so Hauptgründe bei diesem Spiel, dass man halt sehr viel Fokus auf die ganze ja Story und Geschichte gelegt hat. Und man dann hier zum Beispiel ja eine Art Tutorial bekommt am Anfang, wo man halt langsam ins Spiel eingeführt wird. Und in diesem Spiel musste Link sich dann sozusagen als Held auch erstmal hocharbeiten, die entsprechenden Gegenstände finden. Das waren halt alles dann bewusste Entscheidungen, die ja entsprechend getroffen wurden. Und eine Sache, die halt in diesem Spiel sehr, sehr besonders ist, beziehungsweise auch eine ja neue Grundlage in der ganzen Zelda-Mythologie gelegt hat, ist halt die Einführung des Master-Schwerts. Die eigentliche Entwicklung des Spiels wurde 1988 begonnen, noch auf dem NES, und später wurde dieses Projekt auf die nächste Konsole halt übertragen von Nintendo. Man kann das ja so sehen, das ist ja fast schon der normale Weg, den ein Zelda-Spiel mehr oder weniger geht. Und also da wurde ja auch viel mit Kompressionen gearbeitet, die dann halt während der Laufzeit dekomprimiert werden musste. Und man muss sich jetzt mal überlegen, ein 8-Mbit-Modul, das heißt 1 Megabyte. Zur damaligen Zeit hatten die Module so um die 4 Mbit, also 512 Kilobyte. Und selbst da war es wirklich dann ein ja relativ kleines ROM aus heutiger Zeit Sicht. Während der Entwicklung wurden auch viele unterschiedliche andere Funktionen angedacht. Man sollte zum Beispiel ja Waldbrände verursachen können. Das hat man dann aber entsprechend gelassen, weil es halt ja aus Zeitgründen dann nicht mehr machbar war. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass das Spiel 1988 angefangen wurde zu entwickeln. Es gibt aber auch Quellen, die sagen 1989. Und ja, innerhalb des ganzen Prozesses der Entwicklung gab es so vier größere Prototypenphasen. Und da hat man zum Beispiel einen Prototyp aus dem Jahr 1990, wo halt noch sehr viele ältere ja, Grafiken benutzt wurden. Es gibt zwar auch so Testgebiete in Innenräumen, aber allgemein hat man da noch sehr viel herum experimentiert. Und dann hat man ja die Oberweltgrafiken halt wirklich nochmal komplett neu gezeichnet. Aber es gab halt noch keine ja dunkle Welt. Also wir haben ja da die helle und die dunkle Welt in dem Spiel. Und zu dem Zeitpunkt hat man sich erstmal nur um die Überwelt gekümmert. Anfang 1991 war dann auch die dunkle Welt mit entsprechenden Grafiken da und man näherte sich vom Stil langsam dem Spiel und dem Grafikstil, den wir heutzutage da kennen. So Mitte 1991 hatte man dann schon viel an den Dungeons gemacht und die Oberwelt wurde langsam komplett, hat aber noch einige Unterschiede zur fertigen Version dann gehabt. Und was man so als offizielle Zeitlinie annimmt, der japanischen Version, ist dann vom 1. März 1989 bis zum 11. Oktober 1991. Interessant ist, dass man, wenn man das mal in Personenstunden umrechnet, 58.240 Personenstunden gebraucht hat. Also wenn man das mal auf Jahre herunterrechnet, sind das ungefähr 6,6 Jahre reine Entwicklungszeit für das Spiel. Bei der Entwicklung waren 33 Beteiligte mit dabei. Wir haben den ausführenden Produzenten Hiroshi Yamauchi, wir haben den Produzent Shigeru Miyamoto. Als Direktor hat Takashi Tezuka gewirkt und Scriptwriter war Kinsuke Tanabe. Und dann noch unzählige andere Designer, Objektdesigner, Background-Designer. Main-Programmer war Yasunari Soejima. Und dann haben wir noch einige andere Programmierer und die Musik ist von Koji Kondo. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 21. November 1991, in den USA am 13. April 1992 und in Europa am 24. September 1992. Und damit kommen wir zum Setting von der Link to the Past.
Die Geschichte in diesem Teil spielt viele Jahre vor den Ereignissen der ersten beiden Zelda-Spiele. Ganon, der Bösewicht, der hat einen Bund geschlossen mit dem Zauberer Aghanim und diesen entsendet, um das Siegel zu brechen, welches ihn in der Schattenwelt gefangen hält. Für diese Zwecke sucht er nach den Nachfahren der sieben Weisen, die das ursprüngliche Siegel erschaffen haben, um ihn wegzusperren. Sechs der sieben Nachfahren der Weisen hat Ganon bereits in seiner Gewalt und Die letzte im Bunde ist ja Prinzessin Zelda, die dann eine Botschaft aussendet, die von Link als auch dessen Onkel gehört wird. Beide brechen dann auf zu ihrem Abenteuer, wobei der Onkel in dem Sinne zu Beginn scheitert und Link dann seine Mission übernimmt. Er versucht, drei Amulette zu finden, um das Masterschwert zu bekommen, um dementsprechend Ganon besiegen zu können. Und damit sind wir dann beim Gameplay angelangt. Man wird bei Spielstart vom Triforce begrüßt, das sich zusammensetzt und dann kommt der Titel Zelda ins Bild und wird dann vom Schwert durchstoßen. Danach wird man in ein kleines Intro geworfen, das die Vorgeschichte erzählt. Und anschließend sieht man ein weiteres Intro in dem Sinne kurz vor Spielstart, als Link in seinem Bett liegt und aufwacht. Sein Onkel bittet ihn, hier zu bleiben, da dieser noch etwas Wichtiges zu erledigen hätte und geht dann anschließend mit Rüstung und Schwert hinaus in die Dunkelheit, in das Unwetter. Link folgt dann seinem Onkel, bis er ihn findet und dieser sitzt an einer Wand gelehnt, verletzt im Verlies. Und ab diesem Zeitpunkt übernimmt gewissermaßen Link die Rettungsmission um Prinzessin Zelda. Für das Abenteuer kann man insgesamt 3 Spielstände nutzen. Man legt dann zu Beginn seinen Namen fest und ist dann auch direkt im Spiel. Vom Bildschirmlayout her gibt es 2 Arten, die man betrachten muss. Das eine ist der Statusbildschirm und das andere ist der Infobildschirm. Das Spiel an sich ist ja aus einer Überkopfperspektive, also von oben zu sehen. Und der größte Teil des Spiels ist auch für das Spielgeschehen angelegt. Man sieht oben links sich nach oben rechts durchziehend eine Menüleiste, von der man die Magieanzeige, den aktuell ausgewählten Gegenstand, die Rubine, also die Währung im Spiel, als auch die Bomben und die Pfeile sehen kann. Dazu kommt die Anzahl der kleinen Schlüssel für die Verliese, um Türen zu öffnen, und die Lebensenergieanzeige. Das Ganze ist relativ klein, oben gehalten und übersichtlich. Was den Statusbildschirm angeht, dort wird das Ganze in 5 Fenster unterteilt. Hier sieht man alle Schätze im ersten Fenster, die man während des Spiels bekommen hat. Das sind dann Bomben, der Bumerang und ähnliches. Das zweite ist die Auswahl, also was von diesen Dingen aktuell vom Spieler benutzt wird. Im dritten Fenster kann man die Belegung für die Sonderfertigkeiten festlegen. Also in dem Sinne, was macht man mit der A-Taste, wenn man sie drückt? Und im vierten Fenster sieht man die Amulette, die man beim Besiegen des Kerkermeisters bzw. der Kerkermeister bekommt. Dazu sieht man dann noch, wie stark man aktuell ist und auch seine Verliesschätze, wie die Karte, den Kompass und den großen Schlüssel. Um das Abenteuer zu bestehen, braucht Link natürlich seine Ausrüstung. Zu Beginn startet er relativ schwächlich nur mit seiner Lampe, um seinen Onkel zu folgen, und bekommt anschließend, nachdem er ihn gefunden hat, das Schwert. Das Schwert hat 4 mögliche Stärkestufen. Je Stärkestufe, die man erhöht, bekommt das Schwert eine Fähigkeit, beziehungsweise die vorhandenen Fähigkeiten werden stärker. Es gibt das Goldschwert, das Silberschwert und das Schwert in seiner Grundform an sich, und zudem gibt es dann das Masterschwert. Mit der Waffe kann man verschiedenartig angreifen, unter anderem auch eine Wirbelattacke ausführen. Das heißt, Link dreht sich einmal um 360 Grad, nachdem er das Schwert aufgeladen hat. Es ist auch möglich, mit dem Schwert Blitze abzufeuern, aber das hängt, wie bereits erwähnt, von der Stufe des Schwertes ab. Beim Schild ist es ähnlich. Das Schild hat allerdings nur 3 Stärkestufen. Dabei gibt es das rote Schild, das Spiegelschild und das Schild als Grundversion an sich. Die Grundversion wehrt Pfeile und Speere bzw. Steine der Gegner ab. Und je stärker die Attacken werden, desto stärker sollte auch das eigene Schild sein, um diese dann besser abwehren zu können. Was die Rüstung angeht, dort startet Link mit seinem charakteristischen grünen Wams, und im Laufe des Spiels bekommt man dann noch die blaue Rüstung gegen Kälte bzw. die rote Rüstung als Feuerschutz dazu. Diese absorbieren dann jeweils 25% bzw. 50% des Gesamtschadens. Was die Attacken von Link angeht, dieser hat verschiedene Arten, wie er angreifen kann. Hält er die B-Taste gedrückt, dann wird das Schwert permanent gezogen, und Link ist allerdings in dem Sinne in der Richtung eingeschränkt. Das heißt, er kann sich in dem Moment, in dem er das Schwert herausstreckt, nicht nach links oder nach rechts drehen. Dann gibt es die erwähnte Wirbelattacke, bei der das Schwert auflädt und sich um 360 Grad dreht und dabei alles in der Umgebung attackiert, und auch die erwähnte Strahlenattacke. Neben den beiden gibt es dann allerdings auch noch die Rempelattacke. Diese bekommt man im späteren Spiel, nachdem man die Pegasus-Stiefel hat, kann man mit Link sprinten bzw. Anlauf nehmen und hat eine neue Möglichkeit, Gegner anzugreifen. Mit der Rempelattacke ist es allerdings auch möglich, gegen Bäume zu rennen, und manchmal sind in den Bäumen Schätze oder andere Dinge verborgen, die dann herunterfallen oder offenbart werden. Daneben gibt es noch weitere Ausrüstung, die Link nutzen kann. Allgemein ist es recht vielfältig, wie man mit Link in der Welt interagieren kann und die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände nutzen kann. Zu der weiteren Ausrüstung zählen die erwähnten Pegasus-Schuhe. Diese ermöglichen ja das Sprinten bzw. das schnelle Anlaufen. Es gibt die Kraft- bzw. Titan-Handschuhe, die es jeweils ermöglichen, Steine unterschiedlichen Gewichtes zu heben. Link kommt dann auch in den Besitz von Zoras Flosse, mit der er nicht nur auf dem Land sich bewegen kann, sondern dadurch wird die Wasserwelt in dem Sinne ihm offengelegt. Zudem ein wichtiges Ausrüstungs-Item ist die Mondperle, denn jeder, der in die Schattenwelt geht, wird in das verwandelt, was derjenige tief im Inneren ist, und die Perle verhindert dies. Das heißt, man behält seine Gestalt, wenn man in die Schattenwelt wechselt. Auf die Schattenwelt kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Dann gibt es die erwähnte Lampe, die man bereits direkt zu Spielbeginn bekommt, um seinem Onkel zu folgen. In Verliesen ist die Lampe auch dafür gut, um Fackeln anzuzünden. Allerdings muss man dabei beachten, dass die Fackeln nicht für immer brennen, sondern auch mit der Zeit mitunter wieder ausgehen. Das hängt immer von der Fackel ab, beziehungsweise dem Verlies, und mitunter auch, ob man ein Rätsel gelöst hat oder nicht. Als Angriffswaffe gibt es dann noch den Bumerang, den Link nutzen kann. Dieser stunt einfache Gegner für kurze Zeit und wird auch dafür benutzt, um Gegenstände wie zum Beispiel Schalter auszulösen an unerreichbaren Orten, die zum Beispiel durch eine Schlucht getrennt sind, oder auch um Gegenstände einzusammeln. Das heißt, alles, was der Bumerang berührt, nimmt er gewissermaßen mit zu Link zurück. Daneben gibt es die Bomben. Diese gibt es auch in unterschiedlichen Stufen. Das Grundprinzip ist allerdings gleich. Die Bombe wird abgelegt, explodiert und schadet den Gegnern in einem gewissen Areal. Zudem sind sie auch dafür gut, um Risse in Wänden zu vergrößern, sodass man einen Durchgang erschafft und unter anderem geheime Räume findet oder ähnliches. Ein weiterer Ausrüstungsgegenstand in Links Arsenal ist die einfache Glasflasche. Davon kann man bis zu 4 Stück sammeln. Und hier gibt es auch wieder unterschiedliche Anwendungsarten. Man kann mit der Flasche bzw. mit dem Schmetterlingsnetz Feen finden und diese in die Flasche hineinpacken, oder man füllt die Flaschen mit Tränken auf. Dann gibt es das Buch Mudora. Das ist der Übersetzer für die alte Sprache. Als weitere Waffe kommt der Bogen dazu. Diesen kann Link benutzen, und davon gibt es auch eine verstärkte Version, also der silberne Bogen, den man im Laufe des Spiels finden kann. Des Weiteren kann man unter anderem auch Pilze sammeln, die für magische Elixiere gebraucht werden. Diese werden auch angezeigt in der Ausrüstung, und es gibt das Zauberpulver. Dies hat unvorhergesehene Folgen für Flora und Fauna. Das kann man einfach einmal austesten. Da gibt es das eine oder andere Geheimnis zu entdecken. Neben diesen Dingen hat Link auch den Zauberspiegel. Dieser wird benutzt, um aus der Schattenwelt zu flüchten. Und es gibt den magischen Hammer. Dieser ermöglicht auch wiederum Zugang zu neuen Arealen, da man dadurch Holzpfähle und andere Hindernisse in den Boden rammen kann. Auch ganz hilfreich in der Reihe der Ausrüstungsgegenstände ist der Enterhaken. Dieser hilft beim Überwinden von Abgründen. Das heißt, man feuert ihn rüber, er hakt sich ein und dann wird man über die Schlucht gezogen. Mitunter dient er auch als Waffe gegen kleinere Gegner. Dann gibt es noch die Schaufel, mit der kann man das Erdreich fröhlich umgraben und findet mitunter den einen oder anderen Schatz. An einer gewissen Stelle im Spiel muss man ein Rätsel lösen. Man bekommt eine Flöte, und durch das Rätsel an sich wird ein Wetterhahn lebendig, und dieser kann einen als Spieler an 8 unterschiedliche Orte fliegen und wird mit Hilfe der Flöte gerufen. Dann nähern wir uns dem Ende der Ausrüstungsgegenstände. Es gibt den Eis-, den Feuer- und den Somaria-Stab. Der Eis- bzw. Feuerstab friert Gegner ein bzw. setzt sie in Brand. Und der Somaria-Stab erzeugt Blöcke aus magischer Energie. Beim Birna-Stab, den man bekommen kann, kann man mit Strahlen attackieren. Und den Zauberumhang, den man im Laufe des Spiels bekommt, gewährt einem Unsichtbarkeit, verbraucht allerdings magische Energie. Das heißt, diese Unsichtbarkeit ist gewissermaßen zeitlich begrenzt. Was die drei Schlüsselmedaillons Feuer, Luft und Erde angeht, die man braucht, um das Spiel zu beenden, beziehungsweise um Ganon in seine Schranken zu verweisen, ermöglichen Link magische Attacken. Auch wenn das viel Ausrüstung ist, sollte die Ausrüstung einmal zu wenig hergeben und Link nimmt Schaden bzw. stirbt, hat er die Möglichkeit weiterzuspielen. Man kann unter anderem speichern und das Spiel beenden, nicht speichern und fortsetzen bzw. speichern und weiter. An dem Punkt machen, an dem man gerade war. Je nachdem, wo man gestorben ist, gibt es da unterschiedliche Rücksetzpunkte. In einem Dungeon zum Beispiel beginnt man nicht an der Stelle im Raum, in dem man gerade gestorben ist, sondern wird zum Teil auch wieder an den Eingang des Verlieses zurückgesetzt. Das unterscheidet sich, wie gesagt, je nachdem, wo man gestorben ist. Im Laufe des Abenteuers muss man dann mit Link diese verschiedenen Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände finden. Dadurch ermöglichen sich immer wieder neue Spielmechaniken und das führt dann schlussendlich dazu, dass man Gegner besser besiegen kann bzw. ihnen ebenwürdig wird und auch, dass man Zugang zu neuen Arealen bekommt oder auch Rätsel lösen kann, die vorher nicht möglich waren. Die Welten an sich sind sehr unterschiedlich gestaltet, sehr abwechslungsreich. Es gibt auch Passagen im Dungeon, wo man nur die Lampe hat und im Lichtschein dieser Lampe agieren muss und den Rest nicht sieht. Das Ganze wirkt schon sehr durchdacht. Die Musik wechselt auch und passt sich dem Spielgeschehen an. Das heißt, sie wird ein wenig intensiver, wenn man sich zum Beispiel in Kämpfen befindet, aber ruhiger, wenn man dann sich wieder im Dorf befindet und auch die einzelnen Musikstücke sind recht abwechslungsreich. Das Ganze wird dann durch die Soundeffekte, wie zum Beispiel dieses klassische Soundsample beim Öffnen einer Truhe, unterstützt. Im Laufe des Abenteuers nimmt man dann selbstverständlich auch Schaden und Spielziel ist es ja, die drei Amulette zu finden, Ganon zu besiegen und die sieben Weisen in dem Sinne zu retten. Man kämpft sich dabei durch die verschiedenen Areale bzw. Verliese und diese sind mehrstufig aufgebaut, beinhalten mitunter abwechslungsreiche Rätsel und auch eine Vielzahl von verschiedenen Monstertypen. Und dann gegen Ende gibt es einen Boss. Im Dungeon an sich gibt es kleine und große Schlüssel. Die kleinen Schlüssel dienen dazu, um in einen anderen Bereich des Verlieses zu kommen. Und der große Schlüssel dient einem dann als Spieler dazu, in den Bossraum zu kommen. In all den Kämpfen wird man wahrscheinlich nicht ohnehin kommen, ein wenig Energie zu verlieren und diese Energie kann man auch wieder auffüllen. Unter anderem hinterlassen besiegte Gegner Herzen, die man einsammeln kann oder man schaut sich einmal unter den Büschen und unter den Krügen um, beziehungsweise zerstörte diese und findet dadurch auch den ein oder anderen Rubin beziehungsweise das ein oder andere Herz. Eine andere Art, um Links Energie wieder aufzufüllen, ist die Feen zu fangen. Eine Fee entspricht sieben Herzen. Findet man allerdings auf dem Weg eine Feenkönigin, dann kann man diese zwar nicht fangen, aber sie regeneriert alle Herzen von Link. Zu Beginn startet man mit drei vollen Herzen und diese lassen sich im Laufe des Spiels erweitern mit Hilfe der Herzcontainer. Dabei ist ein Maximum von 20 Herzen insgesamt möglich. Zudem kann man sich auch durch die Tränke, die man im Spiel bekommt, heilen. Das Mana kann man auch auffüllen durch eine Flasche bzw. ein Elixier in der Flasche. Und auch das Mana ist bis zu 50% erweiterbar im Gesamten. Die Flaschen bekommt man im Magieshop. Es gibt das grüne Elixier dort, um seine magischen Kräfte aufzufüllen, das rote, um sein Leben aufzufüllen und das Super-Elixier, wenn man es kauft, füllt sowohl Energie als auch Mana wieder auf. Um das Ganze zu bezahlen, nutzt man die Rubine, die man im Spiel findet. Es gibt dabei die grünen Rubine, die einer Einheit Geld entsprechen. Es gibt die blauen Rubine, diese sind 5 wert, und es gibt die roten Rubine, diese zählen für 20 Geldeinheiten. Neben dem Magieshop gibt es in dieser Welt natürlich noch einige andere Geschäfte und Orte, die man besuchen sollte, beziehungsweise bei denen man zum Teil nicht drumherum kommt, sie zu besuchen. Zu Beginn geht man ja in das Verlies der Burg, beziehungsweise erkundet die Burg an sich. Dort gibt es auch eine versteckte Kathedrale. Es gibt das Dorf Kakariko. Dort hat man die Dorfschenke, die Schmiede, die Bibliothek, als auch das Spielcasino mit einem Minispiel zu entdecken. Es gibt auch die verlorenen Wälder, Zuras Wasserfall, Heras Turm und natürlich auch die Spiegelwelt mit ihren Abweichungen. Zudem gibt es den Bazar. Hier kann man rotes Elixier, Herzen als auch Bomben kaufen. Es gibt das Haus des Wahrsagers, das im Spiel recht praktisch ist, denn der Wahrsager gibt Tipps. Allerdings ändern sich seine Preise je nach Lust und Laune. Spricht man ihn mehrfach an, gibt er auch unterschiedliche Tipps. Und als ganz besonderer Service heilt er auch Links Wunden. In der Schmiede kann man das Schwert aufwerten. Dafür gibt es allerdings gewisse Bedingungen. Und am Brunnen der Freude, gewissermaßen ein Wunschbrunnen, kann man, wenn man möchte, einen Teil seiner Rubine investieren und eventuell bekommt man da auch etwas Schönes zurück. Zudem gibt es dann die Wasserstrudel. Diese sind zwar nicht direkt ein Ort, aber verbinden die einzelnen Areale miteinander, sind also gewissermaßen der Teleporter der Seewege. Zudem gibt es auch die magischen Teleporter. Hier gibt es 8 Anlaufpunkte. Und an diesen 8 Stellen kommt man dann jeweils in die Schattenwelt. Nun fragt sich allerdings auch, was ist die Schattenwelt? Es handelt sich dabei hier um das verwandelte Goldene Reich. Es ähnelt der Oberwelt, also der Welt, in der sich Link zu Beginn befindet, ist allerdings nicht identisch. Ganon riss ja das Triforce an sich und daher kam es, dass sich das Goldene Reich in die Schattenwelt verwandelte. Sie wurde gewissermaßen durch das Böse in Ganons Körper geflutet und dementsprechend ist sie jetzt böse. Jedes Lebewesen, das die Schattenwelt betritt, wird in das verwandelt, was derjenige im Herzen bzw. im tiefsten Inneren ist, zum Beispiel eine Pflanze oder ein Tier. Link wird dabei zum Beispiel beim ersten Mal in einen pinken Hasen verwandelt und das Ganze wird dann durch die Mondperle als Ausrüstungsgegenstand ausgehebelt. Diese verhindert ja, dass man sich in das verwandelt und so bleibt, wie man ist. Um weiterzukommen, muss Link mitunter zwischen diesen beiden Welten hin und her wechseln. Es gibt dabei auch unterschiedliche Feinde zwischen den Welten. In der Schattenwelt sind sie mitunter stärker ausgeprägt. Es gilt nicht nur für die Gegner an sich, sondern auch für die Fallen. Was die Gegner angeht, diese sind, wie gesagt, recht divers und abwechslungsreich. Es gibt Stalfos, also die Skelettritter mit Schwert und Stilt. Es gibt den Morgensternritter. Es gibt Gypto als wandelnde Mumie. Die ist zum Beispiel gegen das Schwert, nicht immun, aber es stört sie nicht wirklich. Und als Mumie ist sie dafür allerdings, was Feuer angeht, sehr empfindlich. Es gibt den Zyklopen, der ist sehr stark, aber recht empfindlich gegen Bomben. Und so hat jede Art von Monster ihre Stärken und Schwächen. Es gibt auch Monster, die durch die Experimente des fremden Arganim entstanden sind, wie zum Beispiel Schnapp, eine Blume mit Beinen und scharfen Zähnen. Und dazu kommen dann noch andere Gefahren, wie zum Beispiel die Statuen, die Laser abfeuern. Und einer der schlimmsten Gegner im gesamten Spiel wurde bisher noch nicht erwähnt. Jeder, der einmal möchte, kann diesen Gegner hautnah wütend machen. Es handelt sich dabei um die Hühner im Spiel. Diese sollten auf keinste Art und Weise belästigt, beschädigt oder attackiert werden. Wer es dennoch einmal ausprobieren sollte, der ist an dieser Stelle gewarnt worden. Als Link schlägt man sich dann durch die einzelnen Abschnitte der gesamten Welt und irgendwann endet es, wie es sein muss, im Endkampf gegen Ganon, den König des Bösen. Sobald man diesen besiegt hat, zeigt sich das Triforce bzw. die Essenz des Triforce spricht mit Link. Es wird noch ein wenig Geschichte erzählt, wie sich Ganon auf die Welt ausgewirkt hat und das Ganze mit dem Wünschen funktioniert. Link nimmt dann das Triforce an sich, berührt es also in dem Sinne und anschließend sieht man diverse Kartenabschnitte und Orte mit zum Teil fröhlich winkenden Leuten und kleinen Kommentaren, wie zum Beispiel, dass sich der verletzte Onkel zu Beginn des Spiels inzwischen erholt hat. Das genutzte Masterschwert wird wieder in den Ruhezustand versetzt, also es schläft wieder ein, wie es so schön heißt. Und ganz zum Schluss sieht man dann noch erneut das Triforce und die Namen der Beteiligten laufen durchs Spiel. Und damit sind wir bei der Steuerung angelangt. Mit dem Digitalkreuz kann man in alle acht Richtungen gehen. Man springt mitunter an Ecken und Kanten oder Löchern herunter. Man kann auch mit dem Digitalkreuz in Kombination mit den anderen Tasten und Ausrüstungsgegenständen schieben bzw. schwimmen. Mit der A-Taste spricht man, liest man, greift bzw. zieht Objekte, wenn man es gedrückt hält. Mit B hält man sein Schwert bereit und mit Y kann man jeweils den Menüpunkt und ähnliches auswählen bzw. die Gegenstände. Mit der X-Taste kann man die Karte aufrufen und mit der linken bzw. rechten Schultertaste kann man zwischen den Karten hin und her wechseln, also zum Beispiel die Weltkarte und die Dungeon-Karte. Mit Start bzw. Select pausiert man das Spiel und nimmt es wieder auf. Und somit springen wir dann weiter zur Grafik und dem Sound des Spiels.
Man hat diese 16-Bit-Ästhetik, also farbenfroh und detailliert. Und wie Felix schon sagte, aus dieser Top-Down-Perspektive, das heißt, auch die ganzen Kacheln etc. sind natürlich entsprechend so gestaltet, dass sie dann von oben da einen Eindruck von der Perspektive geben. Und man hat auch viel mit Effekten wie Licht- und Schatteneffekten gearbeitet, vor allem natürlich beim Thema der dunklen und der hellen Welt an der Stelle. Und es gibt auch entsprechend gute Animationen für die Bewegungsabläufe der Charaktere und der Gegner. Und auch die Spielwelt fühlt sich halt sehr, sehr lebendig an. Wenn man sich so die Charaktere und Monster anguckt, dann sind die auch immer sehr gut erkennbar. Und der Grafikstil an sich ist auch sehr, sehr in sich konsistent. Und das gehört dann definitiv zu diesen Spielen, die auch Jahrzehnte später wirklich sehr, sehr gut gealtert sind. Die Musik ist ja von Koji Kondo und bestimmte Themes wie das Overworld-Thema sind natürlich wieder zurückgekommen, aber es gibt auch neue Sachen, also es gibt da Melodien und Motive, die dann wirklich immer und immer wieder entsprechend in den Zelda-Spielen kommen. Und der Komponist Koji Kondo ist 1961 in Nagoya in Japan geboren und in den 1980er Jahren hat er halt gehört, dass Nintendo Musikkomponisten sucht und ihm war das irgendwie völlig fremd, dass man also Musik für Videospiele komponieren könnte, aber er wollte es ausprobieren und wurde 1984 eingestellt und beim Famicom hatte er noch so das Problem, dass ihm die Qualität der Musik einfach nicht zusagte. Allerdings wurde das dann entsprechend besser und er hat halt sehr viele bekannte Melodien für die Mario und Zelda Reihe komponiert und arbeitet auch heutzutage noch mit Nintendo zusammen. Für Super Nintendo schrieb er seine Musik meistens auf einem Digitalpiano und nutzte die Kanchikun Software von Nintendo auf einem Sony News Computer und wenn man ins ROM direkt hineinschaut, hat man da ganz viele Musikstücke, über 30 Stück, zum Beispiel Time of the Falling Rain mit einer Minute oder dann Epilog mit 3 Minuten 40. Und dazu gibt's dann auch noch eine ganze Reihe Soundeffekte, wie zum Beispiel das klassische Geräusch, wenn man eine Kiste aufmacht. Und zusammenfassend kann man sagen, Grafik und Sound auch betrachtet auf die Größe der Cartridge sind eigentlich wirklich sehr, sehr beeindruckend und sind sehr, sehr gut gealtert. Und damit kommen wir dann zur Strategie von The Legend of Zelda, A Link to the Past.
Ja, es gibt zum einen den Spieleberater für das Spiel. Dieser enthält einiges an Informationen. Dazu gibt es auch noch Karten, Lösungen für die Rätsel und unter anderem auch die Fundorte aller Herzen bzw. Ausrüstungsgegenstände. All das kann man im Netz finden. Es gibt ausführliche Karten für die einzelnen Dungeons und auch Tipps und Tricks für Minispiele bzw. die Herangehensweisen, Wahrscheinlichkeiten und ähnliches für diese. Dazu gibt es ausführliche Listen für Gegnertypen mit ihren Stärken und Schwächen bzw. wie man diese effektiv bekämpfen kann. Es gibt Listen aller Orte, Schatztruhen, die Geheimnisse sowie Auflistungen, was wie viel kostet und ähnliches. Das ist also im Großen und Ganzen wirklich eine ganze Menge. Da kann man sich über Stunden einlesen. Was allgemein wichtig ist, ist in dem Sinne, dass man sich wirklich auf keinen Fall mit den Hühnern anlegen sollte. Unter anderem sollte man sich auch merken, wo denn die Feenköniginnen leben. Denn diese heilen Link ja kostenlos. Man bekommt also das gesamte Leben wieder. Allgemein sowohl in der Oberwelt bzw. der Schattenwelt als auch in den Verliesen ist es sehr wichtig, sich gründlich umzuschauen, zu beobachten, wo zum Beispiel Risse sind, mitunter auch einfach mal Dinge austesten, wie mit den Pegasus-Stiefeln gegen die Bäume zu laufen und gucken, ob es etwas bringt. Teilweise bekommen dadurch ja Zufallsgegenstände, die einem mitunter auch helfen können. Es gibt auch die Möglichkeit, an Orte, die man bereits besucht hat, erneut zurückzukommen. Denn je nachdem, welche Ausrüstung man hat, ergeben sich ja neue Möglichkeiten, um an Areale zu kommen, die vorher für einen gesperrt waren. Relevant sind die Herzcontainer, die man im Spiel finden kann, dass man bis zur Maximalanzahl von 20 Herzen kommt. Das hilft einem bei Kämpfen unglaublich aus der Patsche. Das Upgraden der Ausrüstung ist natürlich allgemein sehr sinnvoll bzw. unumgänglich. Und auch was so die Ausrüstung an sich angeht, die kann man vielfältig austesten. Oftmals haben sie ja verschiedene Funktionen und mitunter gibt es da auch Punkte, bei denen man um die Ecke denken muss. Die Gegner an sich haben ja auch ihre einzelnen spezifischen Herangehensweisen. Einige sind von vorne unverwundbar und können nur von hinten angegriffen werden. Andere sind gegen Bomben empfindlich oder bei der dritten Fraktion geht man dann dementsprechend auf Abstand und nicht in den Nahkampf. Es lässt sich, wie gesagt, alles nachlesen, würde jetzt aber den Rahmen des Podcasts sprengen. Im Idealfall geht man da unvoreingenommen heran und findet das wirklich im Spiel heraus, was an sich ja im Normalfall den größten Spielspaß gewährt. Und damit kommen wir dann zu den Cheats, Glitches und Geheimnissen vom Spiel.
Ja, so Cheats an sich, also direkt eingebaute Cheats gibt es an der Stelle nicht. Es gibt allerdings Cheatcodes, also bei Cheatcodes werden ja bestimmte Speicherstellen immer auf einen bestimmten Wert gesetzt, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer auf 99. Das kann man realisieren durch so Schummelmodule wie das Pro Action Replay oder Emulatoren können das auch. Und da gibt es für Link to the Past ganz viele, zum Beispiel unendliche Magie, Unverwundbarkeit, unendliche Rubine, unendliche Bomben. Oder dass zum Beispiel diese Spin-Attacke halt keine Energie mehr zum Wiederaufladen benötigt. Dass man bestimmte Flaschen mit bestimmten Gegenständen hat. Also da gibt's wirklich eine ganze Menge. Dann gibt es so Glitches im Spiel, dass man zum Beispiel den Todesberg hinuntersteigen kann und dort dann die dunkle Welt erkundigen kann, ohne halt bestimmte Sachen vorher zu machen. Und da muss man dann pixelgenau auf einer bestimmten Stelle stehen, damit das Ganze funktioniert. Dann gibt es noch einen Trick mit dem Enterhaken, dass man unverwundbar ist, wenn man ihn benutzt und dann von Projektilen getroffen wird. Ja, und dann gibt es auch noch einen Trick, wo man sich 99 Rubine erschummeln kann. Da ist so ein Stein in der Wüste, so eine Diebeshöhle und da findet man 50 Rubine und da kann man immer und immer wieder rein, bis man die Maximalanzahl an Rubinen erreicht hat. Und dann gibt es einige Easter Eggs. Es gibt zum Beispiel den Chris Hulian Raum. Das ist ein Raum, den kann man halt nur mit einigen Tricks betreten. Und dieser Raum, der wurde damals im Rahmen eines Wettbewerbs gemacht, dass jemand halt in einem bestimmten Spiel auftauchen würde. Und das wurde dann halt in diesem Spiel hier eingebaut. Und da gibt's auch ein Huhn, was eigentlich eine Frau ist und die aber eigentlich lieber ein Huhn sein möchte. Und das findet man in Kakariko in einem der Häuser. Man kann auch bestimmte Tricks machen, um den Unsichtbarkeitsumhang früher zu bekommen oder dass man auch kostenlose grüne Tränke bekommen kann im Spiel. Damit sind wir dann bei den Unterschieden. Schauen wir uns erstmal die Prototypen an. Es gab ja einige Prototypen und auch durch die Nintendo Leaks von 2020 ist da wesentlich mehr zur Geschichte des Spieles herausgekommen. Ja, und in diesen Prototypen gibt es halt unterschiedliche Unterschiede, so sieht zum Beispiel die Oberwelt oder die Minimaps sehen halt noch anders gefärbt aus, wo sie in der finalen Version so mit Wolken überdingst sind, haben wir in der prototypischen Version mehr so Berge, die da rundherum gehen, zumindest von der Farbe. Und es fehlt zum Beispiel die Wetterfahne in Kakariko oder bestimmte Grafiken fehlen. Die Todesberge sind vom Layout her anders. Und in der Wüste gibt's teilweise keine Kanten. Und es gibt halt noch viele kleine und größere Änderungen und Dinge, die halt noch nicht fertig gemacht wurden in diesen Prototypen. Auch das HUD ist teilweise anders, dass Texte an bestimmten anderen Stellen sind etc. Neben diesen Prototypen gab es auch Pre-Release-Versionen, wo man zum Beispiel bei bestimmten Kartenabschnitten sein kann, in denen es in den finalen Versionen halt überhaupt nicht möglich ist, hinzukommen zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel beim Regen. Oder es fehlen halt irgendwelche Büsche, die Oberfläche unterscheidet sich. Die Anzeige für die Magie ist halt eine Flasche. Das Rupien-Symbol ist rot statt grün. Und viele andere Sachen unterscheiden sich da wirklich stark. Auch Räumlichkeiten sind halt noch wirklich anders und sehen teilweise noch nicht so gut geschliffen und poliert aus. Und in der finalen Version, auch da haben wir Unterschiede zwischen der japanischen, der US- und der europäischen Version. Zum Beispiel der Titelscreen in der japanischen Version, der ist halt japanische Schriftzeichen und der sieht nicht so, sieht auch weniger edel aus, nach meinem Empfinden. Er wirkt da mehr wie so eine Gameshow. Und dann haben wir Soldaten mit einem Speer in der japanischen Version, die in der US-amerikanischen und der europäischen Version ausgetauscht wurden gegen ein Schwert. Auch der Speicherschirm sieht in der japanischen Version sehr, sehr einfach aus, während er in der westlichen Version wesentlich hübscher ist. Und das Hylarianisch ist in der japanischen Version wesentlich größer gezeichnet, während es in der englischen Version eher ein kleinerer Font ist. Man hat auch religiöse Symbole herausgepatcht. Im Japanischen hat man da einen Davidstern und im Englischen hat man da ein eher neutrales Symbol in einem der Tempel. Und so zieht sich das durch viele, viele Unterschiede, die wir von den unterschiedlichen Spielen haben. Auch unterschiedliche Fonts. Es gibt ja nicht die eine europäische Version, sondern es gibt zum Beispiel auch eine deutsch übersetzte Version und eine französisch übersetzte Version, die dann leicht unterschiedliche Fonts benutzen. Und auch bestimmte Räumlichkeiten zum Beispiel haben in der deutschen oder französischen oder in der UK-Version sehen die nochmal anders aus. Wobei man da auch teilweise dann nicht genau weiß, warum. Damit sind wir dann bei den technischen Daten. Wir schauen uns ja das ROM an, lesen den internen Header aus von dem ROM, schauen uns das PCB, also die Hardware an. Und bei diesem ROM ist es ein 8-Mbit-ROM, ein Megabyte groß, ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und es handelt sich um ein ROM mit einem SRAM und einer Pufferbatterie, um den Spielstand entsprechend zu speichern. Und der interne Titel ist The Legend of Zelda, alles groß geschrieben und die Wörter jeweils getrennt. Und im Japanischen ist der Titel alles groß geschrieben, Zelda no Densetsu. Und zwar alles zusammen an der Stelle. Damit unser Blick auf die Portierung und Nachfolger. Und hier haben wir natürlich sehr, sehr viele Spiele. Also es gibt über 70 Zelda-Spiele, die da so vorhanden sind für unterschiedlichste Systeme. Da haben wir natürlich dann auch so obskure Sachen wie zum Beispiel Link, The Faces of Evil 1993 für den CDI, der halt im Rahmen einer Kooperation mit Philips entstanden ist. Aber dann natürlich auch die Klassiker wie The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask. Dann auch Neuauflagen, zum Beispiel The Legend of Zelda, A Link to the Past für den Game Boy Advance. Und natürlich dann gibt's auch Spiele wie Link's Crossbow Training von 2007 für die Wii, für Nintendo 3DS, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, Hyrule Warriors für die Wii U von 2014 und dann die aktuellen Teile wie The Legend of Zelda Breath of Wild und deren Nachfolger Tears of the Kingdom, beide für die Nintendo Switch, beziehungsweise den Breath of the Wild auch für die Wii U. Und damit kommen wir zum Trivia.
Wenn man sich mit dem Spiel nun beschäftigen möchte und das Ganze durchspielen möchte, dann braucht man dafür im Durchschnitt 15 Stunden. Wenn man das Ganze im Schnelldurchlauf machen möchte, braucht man knappe 10 Stunden. Und wenn man sich Zeit lässt und die gesamte Welt und Ähnliches erkundet, dann kann man damit unter auch etwas über 23 Stunden drin verbringen. Preislich gesehen ist das Ganze Complete in Box für rund 170 Euro im deutschen Raum zu haben. Das Spiel an sich als Cartridge-lose bekommt man hingegen für rund 45 Euro. In den USA bekommt man die Cartridge-Dose für rund 33 US-Dollar und das ganze Complete in Box ist auch wieder etwas teurer mit rund 175 US-Dollar. Vom Spiel wurden über 4,6 Millionen Einheiten verkauft.
Für das Spiel gibt es auch Ratings. Wir haben ein ESRB-Rating von Kids to Adults. Und dann haben wir halt noch ein paar Sachen wie den versteckten Raum von Chris Hulien, den wir schon erwähnt hatten. Im Rahmen eines Nintendo Power Contests war das damals. Und wir haben zum Beispiel in Häusern in Hyrule hängen da manchmal auch Bilder von Mario herum. Interessant ist auch die Veröffentlichung am 21. November 1991. 7 Jahre später, am exakt gleichen Tag, wurde Ocarina of Time in den USA veröffentlicht, wobei hier die Veröffentlichungszeit vom 21. November ist dann die japanische Version. Schön ist auch, wenn man sich halt anschaut, die englische Übersetzung des Titels lautet ja The Legend of Zelda Triforce of the Gods, also wenn man den japanischen Titel nimmt. Und hier wurde das auch im Rahmen der, ja, wir müssen religiöse Geschichten zensieren, Politik von Nintendo aus den USA entsprechend zensiert. Damit kommen wir zu den ROM-Hacks. ROM-Hacks an sich sind so, ja, Modifikationen im ROM, Übersetzungen. Wir können Sprites austauschen, neue Strecken einem Spiel hinzufügen. Und für Link to the Past gibt es eine ganze Reihe von ROM-Hacks. Es gibt auch eine ganze Reihe von Dokumentationen, wie das Compendium oder Spritesheet-Dokumentation. Es gibt viele Editoren, wie den Super Zelda Editor, der wirklich ein kompletter Spiele-Editor ist für dieses Spiel und ist halt ermöglicht, die ganzen Dungeons zu modifizieren, etc., etc. Und auch Übersetzungen gibt es eine ganze Reihe, also ins Italienische, ins Spanische, ins Niederländische und noch viele, viele andere, wie zum Beispiel ins Koreanische, damit auch die Spieler dort das wirklich in ihrer Muttersprache entsprechend spielen können. Also da gibt es Dutzende von ROM-Hacks, zum Beispiel auch ROM-Hacks, die dann das Spiel verändern, zum Beispiel The Legend of Zelda, Hello Eves, wo dann halt alles ja Halloween-mäßig plötzlich ist. Oder The Legend of Zelda 18 Hours Passed, der halt so heißt, weil er halt innerhalb von 18 Stunden entwickelt wurde, nicht am Stück, aber mit Hilfe eines Timers. Und da halt ein Viertel der Oberwelt ja modifiziert wurde und die Dungeons ein bisschen modifiziert wurden. Dann gibt es auch Zelda A Link to the Past Master Quest. Also Master Quest war ja von Ocarina of Time die schwierigere Version, die hier erstmal nicht erschienen ist. Und hier wurden dann halt für A Link to the Past die Dungeons schwerer gemacht etc. Ja, und dann haben wir natürlich noch Randomizer, die haben wir ja auch in der entsprechenden Episode dazu vorgestellt, auf die wir hier einfach nochmal verweisen möchten. Und damit kommen wir dann zu den Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam und Co., so kleine Errungenschaften. Und bei den alten Spielen gab es das ja nicht, aber mit diesem Projekt wird versucht, das über Emulatoren entsprechend nachzurüsten. Das ist ein Community-Projekt und hier gibt es 109 Achievements für das Spiel, unter anderem Illuminating, wenn man die Lampe bekommt, oder Hera's Treasure, wenn man alle Truhen im Tower of Hera aufmacht, oder Know You're Playing with Power, wenn man den Chris Hulien Raum betritt. Damit sind wir bei den Speedruns. Bei Speedruns an sich geht es ja immer das Spiel in möglichst schneller Zeit ja durchzuspielen und hier sticht Link to the Past noch mal ein bisschen raus, weil es ein sehr, sehr beliebtes Spiel für Speedruns ist. Und hier gibt es halt unterschiedlichste Arten und Kategorien, das zu spielen. Zum Beispiel die Kategorie No Major Glitches, wo man dann den Rekord bei 1 Stunde, 22 Minuten und 56 Sekunden hat. Gespielt auf einem Super NT. Dann haben wir die Kategorie Restricted Major Glitches, wo man das Spiel halt schon in 20 Minuten und 42 Sekunden schafft. Und die Kategorie Major Glitches, da schafft man das Spiel in 1 Minute, 34 Sekunden. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele unterschiedliche andere Kategorien bezüglich des Speedruns dieses Spiels. Interessant ist, dass fast ausschließlich die japanische Version gespielt wird dabei. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
Ähnlich wie im Spiel sieht man dort den Titel Zelda A Link to the Past, groß in Rot hervorgehoben und das Schwert dazu. Und das Schwert bzw. das Schild dekorieren dann den Buchstaben Z. Sind also gewissermaßen mit dem Buchstaben Z verflochten. Auf den insgesamt 44 Seiten werden einem die Steuerung, die ersten Schritte, die Geschichte sowie der Held mit seiner Ausrüstung und den Möglichkeiten der Ausrüstung und ähnliches näher gebracht. Dazu kommen Geheimnisse in Hyrule und gewissermaßen werden Flora und Fauna ein wenig näher beleuchtet. Die Seiten sind farbig gedruckt und fallen mit ordentlicher Unterteilung bzw. guter Übersichtlichkeit auf. Man hat diverse Grafiken und Screenshots, die das Ganze untermalen. alles in allem wirkt das Ganze sehr hochwertig bzw. gut bearbeitet und auffällig ist das Storymäßige. Also sowohl Prolog als auch die Geschichte zum Ende sind nicht in irgendeiner Art und Weise neutral erklärend, sondern das ist eine schöne Geschichte, die da mit einfließt und auch einen Mehrwert für denjenigen hat, der das Handbuch besitzt. Abgesehen vom Handbuch gibt es auch noch einen Spieleberater für das Spiel. Das ist ein extra Buch mit Tipps, Tricks und Strategien sowie Hintergrundinformationen, Karten und vielem weiteren. Insgesamt ist der Spieleberater 112 Seiten stark und unterteilt sich in die Sagen und Legenden, die Ausrüstung, die Welten, Link in Action, das Abenteuer als auch die Herzen. Das Ganze ist auch wie im Handbuch schon umgesetzt in einer schönen Geschichte verpackt. Und es gibt größere Zeichnungen sowie viele Screenshots aus dem Spiel, die das Ganze wirklich dann noch gestalterisch untermalen. Und damit kommen wir dann zu den Bewertungen vom Spiel.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass A Link to the Past zu einem der besten Videospiele aller Zeiten gehört und als solches auch gesehen wird. Und wir haben da eine Bewertung von der Dragon, die hat gesagt: There are plenty of other role-playing games available for Super Nintendo. Legend of Zelda was designed to be top of the line and it's indeed impressive. If you want to start a Super Nintendo library, I strongly recommend Legend of Zelda. Sie haben 100% vergeben und haben das Ganze im Oktober 1993 getestet. Die Total aus Deutschland hat auch 100% vergeben und zwar im November 1998 und hat gesagt: The Legend of Zelda A Link to the Past ist ein weiteres Meisterwerk aus der Feder des Videospielgenies Miyamoto und absolute Pflicht für jeden SNES-Besitzer, der sich auch nur ansatzweise für Abenteuerspiele interessiert. Obwohl dieser Klassiker im Zeitalter der komplexen Polygonwelten grafisch natürlich nicht mehr mithalten kann, gehört er nach wie vor zu den besten Titeln der Videospielgeschichte. Amen. Die Svenska Hemdatornyt hat im November 1992 100% vergeben und hat gesagt: Dieses Spiel hat nicht nur den schönsten Namen aller Zeiten, sondern ist auch das härteste Rollenspiel, das je auf einer Konsole erschienen ist. Nintendo Magazine System UK hat 96% vergeben und hat gesagt: The best adventure you can get for any console. It's a bee's knees, it's a cat's whiskers, it's a donkey armpits, it's Zelda 3. Und diese Bewertung ist aus dem Oktober 1992. Das Total Magazin aus Großbritannien hat 93% vergeben im November 1992 und hat gesagt: This is a slick and hugely addicting game with graphics and gameplay of the highest order, which could well monopolize your life for weeks. Die Enforce hat im August 1992 93% vergeben und hat gesagt: This is a game no SNES owner should be without. Get this for your software collection right now. Die Megafun hat im Juli 1992 92% vergeben und hat gesagt: Zelda ohne Ende. Schlichtweg genial, dieser neue dritte Teil der Saga. Ein Action-Adventure pur. Zelda ist zwar lange nicht so komplex wie zum Beispiel Final Fantasy II, bietet dafür aber enormen Spielspaß. Es ist schier unglaublich, was in diesem Modul alles an Ideen steckt. Die ASM hat 92% vergeben, auch im Juli 1992, und hat gesagt: Tatsächlich hat Nintendo mit Zelda 3 ein Spiel vorgelegt, das vom Kultpotenzial einmal ganz abgesehen alleine schon den Kauf eines Super NES rechtfertigt. Dieses Modul als das Spiel für die einsamste aller Inseln zu bezeichnen, ist nicht vermessen, sondern schlicht wahr. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung, die wir gefunden haben, ist von der Playtime aus dem September 1992 und die haben 76% vergeben und haben gesagt: Spielerisch gibt die Legende auch viel her, obwohl logische Rätsel gänzlich fehlen. Die zahlreichen Bonusgegenstände und Waffen versüßen das Spiel ungemein und müssen zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Erfreulich ist auch der Umstand, dass die fertige Endversion komplett eingedeutscht wird. Ein gutes Arcade-Adventure mit Rollenspieleinflüssen. Ja, und damit sind wir bei der Meinung. Ich hatte das ja sehr, sehr lange nicht mehr gespielt und war dann, ja, es war sehr überraschend, das wieder in den Händen zu halten. Es fühlte sich gut an, dass diese Bildschirme für Stück hin und her schalten. Das war mir irgendwie wieder ungewohnt und neu. Was ich auch interessant fand, Felix hat ja sehr viel über das Setting erzählt und die Geschichte und dass ich das halt, als ich das damals gespielt habe, vor etlichen Jahren, ja gar nicht so wahrgenommen habe, dass das so viel Geschichte drin war. Also man bekommt das ja auch einfach nicht mit entsprechend, ne? Ansonsten muss ich sagen, ja, die Welt ist natürlich detailreich, farbenfroh, es besticht auch heute noch und selbst wenn man das Spiel nicht mag, vielleicht sogar nie gespielt hat. Man hat sicherlich schon irgendwo mal was von diesem Soundtrack gehört, weil der einfach grandios ist. Ansonsten so, das Gameplay ist natürlich von der Mechanik her alles super. Ja, und wie ich ja schon sagte, die Geschichte, die fesselt natürlich auch, wenn man sie denn wahrnimmt. Also da ist man dann doch froh, dass man das nochmal in einem Erwachsenenalter nochmal spielt und da wesentlich besser drauf achten kann an der Stelle und nicht nur so diesen Spielfaktor hat, wo man als Kind vielleicht drinsteckt. Was ich auch spannend finde, sind die ganzen Speedrun-Geschichten. Also wenn man sich da mal ein Video anschaut, das ist schon sehr, sehr aufregend an der Stelle und ja klar, kann man das Spiel empfehlen? Natürlich kann man das. Leider kostet es natürlich auf dem Gebrauchtmarkt auch ein bisschen was, aber man kann dann halt behaupten, man hat ein Originalmodul von der Link to the Past zu Hause. Wie fandest du das Spiel, Felix?
Ja, grundsätzlich ist das Spiel wirklich ein Meisterwerk, wie ich finde. Man ist, auch wenn man das spielt, direkt wieder drin. Also es macht einfach Spaß. Die Welt ist super, die Monster sind toll, die Rätsel sind interessant gestaltet. Auch so die Story an sich, also die Dialoge, finde ich gut gemacht. Und auch die Mechaniken, die drin sind, finde ich für die Zeit wirklich sehr abwechslungsreich und sehr viel. Man hat es ja auch an der Ausrüstung gemerkt, dass man dann teilweise auch die Ausrüstung unterschiedlich verwenden kann. Ist super, dass man die gesamte Welt erkundet, guckt und immer wieder neue Kleinigkeiten entdeckt, die man vorher nicht kannte. Grundsätzlich ist es auch, wenn man das als junger Mensch in dem Sinne gespielt hat und dann nochmal als Erwachsener spielt, auch interessant zu sehen, wie sich die Welten verändert haben, beziehungsweise wie sich die Serie an sich verändert hat. Da hat man dann auch einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Grundsätzlich die Geschichte, also die ganze Lore dahinter in dem Sinne, ist ja auch ausgeprägt. Ich finde auch, das Spiel ist heutzutage noch super spielbar. Also das kann man durchaus noch grafisch gesehen spielen, musikalisch erst recht, wie ich finde. Sollte man in dem Sinne, falls man wirklich die Gelegenheit hat, auch nutzen. Also ich bin da der Überzeugung, dass das ein Spiel ist, was man gespielt haben sollte, beziehungsweise, dass man was verpasst, wenn man es nicht gespielt hat.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi.
Ciao.
Produktion von Tone H. T1H.net